ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört. Jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Friedrich Nietzsche.
Das, was mich bei dieser Musik immer wieder aufs Tiefste fasziniert, ist eben, dass sie dem Glauben von diesem Mann nicht auskommen. Niemand.
Das war ein echtes Mysterium, eine ganz, ganz große, ja, ganz große Offenbarung auch eigentlich, würde ich mal sagen, dass so ein Mensch so eine Musik schreiben kann.
Die Musik meines Vaters hat höhere Absichten. Sie soll nicht das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen. Karl Philipp Emanuel Bach.
Mit der Johannespassion und Matthäuspassion sind wir auch heute eigentlich restlos überfordert. Es sind Stücke, die sind wie ein Weltwunder.
Auch Leute, die völlig areligiös sind, fühlen sich von dieser Kirchenmusik von Bach angesprochen. Man kann dieses Religiöse ausblenden und es ist so viel Substanz da. Und eine Passion doppelchörig mit zwei Orchestern, mit zwei Chören und jeweils Doppelung der Solisten aufzuführen, das war auch überhaupt in der Bachzeit etwas wahrscheinlich Singuläres.
Die große Passion, wie sie im Hause Bach hieß. Die Passion nach dem Matthäusevangelium. Bach komponierte sie mit Anfang 40 als Thomaskantor in Leipzig, das heißt als künstlerischer Leiter des Thomanerchors. Er war bereits einmal verwitwet, zum zweiten Mal verheiratet, war mindestens 12-mal Vater geworden und hatte mehrere Kinder verloren. 1727, vielleicht auch 1729, führte Johann Sebastian Bach sein umfangreichstes Werk zum ersten Mal auf. Und zwar während des Vespergottesdienstes an einem Karfreitagnachmittag in der Leipziger Thomaskirche. Insgesamt muss der Kirchgang 4 bis 5 Stunden gedauert haben.
Man muss sich das vorstellen als technisch eher unvollkommene Angelegenheit mit mäßig disziplinierten Sängerknaben und Musikern, die jetzt auch nicht vergleichbar sind dem, was heutige Profis leisten. Und das Ganze eben auch wenig geprobt. Ja, vielleicht ist es gut, dass man keine Aufnahmen von damals überliefert hat.
Sagt Hartmut Schick, Professor und Dekan für Musikwissenschaften an der Münchner Universität. Das Werk, das heutzutage jeden Karfreitag unzählige Konzertsäle füllt, muss damals die braven Leipziger irritiert, vielleicht sogar schockiert haben. Eigentlich war Bach per Vertrag dazu verpflichtet, kurze, aufmunternde Stücke zu schreiben, auch für die Gottesdienste. Aber die Matthäus-Passion dauert. Und aufmunternd wirkt sie allenfalls durch ihre überragende musikalische Fülle und Schönheit. Doch eigentlich ist sie eine auskomponierte Leidensgeschichte, die den Zuhörer ergreift, berührt, umwirft, zum Teil auch tröstet und sogar beglückt.
Der Bach heißt nicht zu Unrecht fünfter Evangelist, und das wollte er wohl auch sein. Und diesem Auftrag müssen wir so gut wir können nachkommen.
Die müssen heulend rausgehen,
sagen zwei der ganz großen Bach-Interpreten. Der Leiter der Chorgemeinschaft Neubeuern, Enoch zu Guttenberg, und der Chef des Münchner Bachchores Hans-Jörg Albrecht. Auch heute überfordert das komplexe Werk manchen Zuhörer. Damals muss das noch viel schlimmer gewesen sein, sagt Hans-Jörg Albrecht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Verfassung Bach das geschrieben hat. Das muss eigentlich so sein wie so ein Drehbuchautor, der in seiner eigenen Welt ist. Und er weiß wahrscheinlich, dass das Publikum oder die Leute aus der Stadt Leipzig, die dann in die Gottesdienste gehen, dass die heillos überfordert sind.
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil also für mich bleibt es ein großes Fragezeichen. Ich glaube, dass die Menschen damals theologisch sehr viel mehr wussten als wir. Schauen Sie mal.
Das ja. Aber für mich sind gerade diese beiden Stücke, ist die Frage, ist es Praxismusik, weil er sie schreiben musste, oder ist es echte Bekenntnismusik? Es ist
beides.
Echte. Aber ich glaube, es ist wie bei Beethoven oder wie bei Schubert, es ist eigentlich nur für Gott geschrieben. Es hatte dann dort aufgeführt zu werden.
Aber das Soli Deo Gloria kann man dem ja weiß Gott, ja, wie dem Heiden auch, ja, abnehmen.
Mit Soli Deo Gloria hat Johann Sebastian Bach viele seiner Werke unterschrieben. Gemeinhin übersetzt mit »Einzig Gott zur Ehre«. Bach war auf der einen Seite der Vielschreiber, der schlicht die Aufträge seiner Arbeitgeber abzuarbeiten hatte. Und er war ein tief religiöser Mensch, der seine Werke am liebsten dem lieben Gott widmete. Was wundert es, wenn die Passion, also die Geschichte vom Leiden Christi, ihn zu seiner umfangreichsten Einzelkomposition inspiriert hat. Komponiert für 2 getrennte Orchester, 2 Chöre und mindestens 4 Solisten. Das Werk beginnt mit einem düsteren, beunruhigenden Eingangschoral, 7 Minuten und 90 Takte lang.
Wenn ich die ersten Takte höre, da ist es egal, ob ich eine wissenschaftliche Abhandlung drüber gehört habe, da kriege ich einfach Gänsehaut. Alleine schon, wenn ich an diese Takte denke.
Sagt Beatrice Lackner, alt im Münchner Bachchor. Der ungewöhnliche 12-Achtel-Takt bewirkt ein wiegendes, vorwärtsschreitendes Gefühl, vergleichbar einem Dreivierteltakt. Der Bach-Biograf Albert Schweitzer sah darin Volkshaufen, die sich durch die Straßen wälzten. Ein Wogen, Drängen, Heulen und Rufen einer Menschenmasse, die Jesu Gefangennahme oder auch den Kreuzestod betrauert. Das unheilvolle Vorwärtsschreiten des Chorals wird noch einmal unterstrichen durch einen einzigen Ton, der im Bass der Orgel zu Beginn 41 Mal wiederholt wird, ein tiefes E. Spielen alle Instrumente, ist der Ton kaum auszumachen. Die Zahl 41 kann Zufall sein oder musikalisch bedingt. Oder aber das allererste von vielen Beispielen der geheimnisvollen Bachschen Zahlenmystik, von der man bis heute nicht sicher weiß, ob sie überhaupt existiert. Der Text jedenfalls: Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Sehet, wen? Den Bräutigam. Seht ihn. Wie? Als wie ein Lamm. Ist eine Art theologischer Vorwegnahme der ganzen Geschichte. Nach dem ersten Drittel des Eröffnungsstückes, wenn man eigentlich glaubt, die Vielfalt der Stimmen wäre schon nicht mehr zu steigern, tritt der dritte Chor auf. Ein Knaben- oder Kinderchor singt einen sogenannten Cantus Firmus, einen einstimmigen Choral, der im besten Fall wie ein Sonnenstrahl die Vielstimmigkeit der beiden Chöre durchdringt. Nach dem betrachtenden Eingangschoral springt Bach förmlich in die Geschichte hinein. Ein Erzähler, genauer der Evangelist, führt durchs Geschehen. Auch Jesus selbst tritt in der Matthäus-Passion auf. Er singt im Bass, mit einem besonderen akustischen Signal versehen.
Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde.
Wenn Jesus singt, umspielen immer die Streicher seine Worte. Gemeinhin wird das als Heiligenschein interpretiert. Jesus ist in der Matthäus-Passion natürlich die zentrale Figur, spielt aber eine ganz andere Rolle als im Johannesevangelium. Zwar verfügt er über die Autorität eines großen Religionsstifters und Anführers der Apostel, Er sagt Judas den Verrat und Petrus dessen Verleugnung voraus. Der Jesus in der Matthäus-Passion aber ist vor allem ein Duldender und Zweifelnder. Jeder Zuhörer leidet mit ihm, wenn er im Garten Gethsemane mit Gott um sein Leben verhandelt, während die Jünger einschlafen.
Und ging hinein Fisch, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Die Matthäus-Passion ist der leidende Menschensohn. Der wird kein einziges Mal als Christus betitelt in der Passionssprache. Und er selber erkennt sich nicht als Gottes Sohn, sondern sagt: mein Gott, warum hast du mich? Also er ist ein jammernder, verreckendes, armes Schwein.
Und um die 9. Stunde schrie er Jesus laut und sprach:
Jesus schreit noch einmal laut und stirbt. Und dann erst einmal Stille im Saal. Für Hans-Jörg Albrecht, der die Passion schon als Kind im Dresdner Kreuzchor gesungen hat, der wichtigste Moment des ganzen Werks.
Es ist nicht meine Erfindung, aber es hat mich als Kind so gefangen genommen. Wir hatten Gründonnerstag und Karfreitag in der Kreuzkirche. Die Kreuzkirche waren dann über 5000 Leute drin. Und am Karfreitag nach Unverschied ist absolute Stille. So, und dann war Stille und dann ging irgendwann die große Glocke los. Und dann wartete man, bis die Glocke wirklich fertig war. Dieses Nachschlagen ist ja immer noch irre, dass man denkt, das ist nichts. Und dann kommt noch ein Schlag, die Kirche, keiner hat gehustet. Stille und dann, der Chor war sofort drin. Und das ist in den letzten Jahren einfach mein Element gewesen, also meine zentrale Stelle.
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, singt der Chor nach Jesu Tod, die 9. Strophe des Chorals O Haupt voll Blut und Wunden. Die Melodie stammt nicht von Bach, es ist ein altes Kirchenlied. Bach hat in seine Oratorien und Kantaten gerne solch alte Kirchenlieder eingebaut. Möglicherweise haben die Messebesucher hier sogar mitgesungen. 12 solcher einfachen, vierstimmig gesetzten Choräle kommen in der Passion vor und gliedern sie auf ihre Weise. Die Melodien sind bekannt, die Strophen sind so ausgesucht, dass sie das gerade Geschehene aus der Sicht der gläubigen Gemeinde kommentieren oder darüber reflektieren. Die 12 Choräle sind wichtige Pfeiler in der Architektur der Passion. Musikalisch sind sie wesentlich einfacher gesetzt als fast alle anderen Partien. Aber gerade dadurch gewähren sie Momente der Entspannung für Gehör und Gemüt. Ganz anders die Arien in der Matthäus-Passion. Manche, wie die Arie »Ach Golgatha, unseliges Golgatha«, ein Lamento über die bevorstehende Kreuzigung, sind vor lauter Dissonanzen kaum zu ertragen. Manche überwältigen vor Schönheit.
Eine große melodische Kraft auch, die er hat. Ne? Also wenn man eine zu Herzen gehende Arie wie Erbarme dich hört, da rechnet man nicht mehr, ob das jetzt ein schöner Kontrapunkt ist und wie das irgendwie architektonisch ist, da kann man sich dem ganz hingeben. Ne? Also Verdi hat ja mal gesagt, dass Bach der größte Melodiker gewesen sei.
Die Texte der Arien nehmen eine Sonderstellung ein. Sie stammen nicht aus der Bibel und nicht aus alten Kirchenliedern. Bachs Freund und bewährter Textdichter Christian Friedrich Henrici, Künstlername Picander, hat sie geschrieben. Auch sie betrachten und kommentieren das Geschehen, sind aber persönlicher, inniger, reuevoller. Die Arie »Aus Liebe will mein Heiland sterben« steht mathematisch genau im Zentrum der Passion. Was auch Sinn ergeben würde, denn zumindest theologisch ist das eine der oder sogar die zentrale Aussage der ganzen Passion. Der durchkonstruierte Aufbau des Werks bietet viel Anlass für Zahlenspielereien, für die Suche nach verborgenen, unhörbaren Symbolen. Manche Bezüge sind tatsächlich völlig eindeutig und trotzdem unhörbar. Als Jesus den Verrat eines seiner Jünger ankündigt, fragen 11 von ihnen, ob sie gemeint sein könnten.
Und sie wurden sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm.
Man kann das Wort Herr auch beim 100. Anhören nicht zählen im Chor der aufgeregten Apostel, aber es steht in den Noten. Judas hat nämlich die zweifelhafte Ehre, als 12. einzeln fragen zu dürfen.
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi?
Ein anderes Beispiel, diesmal aus der Kategorie vermutlich Absicht. Wir hatten es schon ganz am Anfang. 41 Mal der Ton E im Bass der Orgel eröffnet den Eingangschor, also das ganze Werk. Die Zahl 41 steht damals im Zahlenalphabet für die Summe der Buchstaben J.S. Bach. Bach könnte also schon zu Beginn ganz diskret das Glaubensbekenntnis im Bass unterschrieben haben. Ein ähnliches Beispiel führt Enoch zu Gutenberg an.
Der Höhepunkt für mich wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die ihn ans Kreuz schlagen, kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, waren die ersten Christen. Die haben ihn als Christus erkannt. Das sagt diese Passion.
Diesmal stehen in der Bassstimme 14 Töne. Erst 2, dann einer, dann 3, dann 8. Nach dem Zahlenalphabet B, A, C, H. Es gibt keine schriftlichen Beweise, dass Bach absichtlich so gearbeitet hat. Es gibt aber viele Hinweise darauf.
Da ist ja nix Zufall, nix.
Hartmut Schick sieht das nicht ganz so. Seiner Meinung nach wird etliches überinterpretiert. An manchen Stellen einfach so lange gerechnet, bis irgendetwas zusammenpasst. Trotzdem, auch für Schick steckt die Matthäus-Passion voller Symbolik.
Also wenn es um das Kreuz geht, dann schreibt Bach natürlich nicht B, Noten mit B-Vorzeichnung, sondern Noten mit Kreuz-Vorzeichnung, das ist klar. Oder wenn es um das Gefangensein geht, so ist mein Jesus nun gefangen, dann nimmt er die Symbolik des Kanons, ne? Also zwei Stimmen, die aneinander gekettet sind, dann ist eben die Symbolik des Gefangenseins da. Oder dass in diesem Duett dann der Generalbass fehlt, auch das ist natürlich hochsymbolisch. Das Böse, was auf der Erde oder unter der Erde ist, fällt weg, denn Jesus ist als der Unschuldige gefangen genommen, ne?
Sopran und Alt beklagen die Gefangennahme Jesu in sich ineinander verschlingenden Tönen. Der Chor plädiert für seine Befreiung.
Die Musik soll das Publikum berühren,
sagt die Altistin Beatrice Lackner. Die Sänger dagegen müssen sich zusammenreißen.
Das geht einfach auch gar nicht, wenn der halbe Chor dann zu weinen anfängt. Oder so, weil das einfach auch eine sehr bewegende Musik ist. Da ist dann schon eine Grenze zwischen dem, ja, was man dann aussagt und auf der anderen Seite, wie man es dann auch präsentiert.
Wie gläubig muss man sein, um eine derart bekenntnisreich auskomponierte Passionsmusik zu singen oder zu dirigieren?
Meine Religiosität spielt überhaupt keine Rolle. Also wie gesagt, in meinem Fall ist es, ich bin leider, habe ich meinen Glauben verloren. Ich wäre selig, ich hätte ihn noch. Habe auch Heimweh danach. Dieses Heimweh befriedige ich persönlich bei Bach, das stimmt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass wir müssen wissen, was der wollte und um was es geht im Evangelium.
Ich kehre das mal um. Wie ungläubig darf das Publikum sein? Wenn man wirklich aufnahmewillig ist, kriege ich eigentlich durch alle Formen von guter Musik, durch die Materie selbst vermittelt, worum es geht. Als Publikum muss ich nicht gläubig sein, aber ich merke schon, dass es um ganz andere Dinge und um viel höhere Dinge geht, als ich sie mir tagtäglich erklären kann und mit dem kleinen Einmaleins des Lebens. Aber es gibt ja was zwischen Himmel und Erde, eine Kraft, die wir glücklicherweise nicht erklären können. Etwas, was von dieser Kraft ausgeht, ist das schöne Wort Liebe. Wir können es ja nicht erklären.
Es gibt ja Musiken, die zu unserer persönlichen Identifikation auch gehören. Ich habe in meinem Leben sehr große Krisen gehabt. Wahrscheinlich hat das ja jeder. Und das Einzige, was mir immer mehr als Menschen, sind die Wurzeln, die mir immer wieder eine Kraft geben, die kommen aus dieser Musik. Und bei Bach ist es auch ein Heimkommen. Das ist so, wie wenn man in seine Lebensgarage fährt.
Es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle,
sagte der Dirigent Maurizio Kagel. Und Johann Sebastian Bach?
Ich habe fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können.
Sie hörten Johann Sebastian Bach, die Matthäus-Passion, von Johannes Rostäuscher. Es sprachen Irina Wanker, Frank Mannhold und Heinz Peter. Technik Jochen Fornell, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.